Das war jetzt ein ziemlich spätes Mittagessen, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Es war auch relativ upsetting.
War schon ein bisschen frech, dass der Nahrungsmittellieferant genau zu dem Zeitpunkt, als er hätte kommen sollen, einfach anruft, sorry, Sie haben keine Zeit.
Ja.
Boah, da waren wir traurig.
Ja, ich bin immer noch traurig und enttäuscht.
Ich bin beides.
Hallo und willkommen zur 67. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 10. Oktober auf und ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und wir sind beide Softwareentwickler bei der Accentra und erzählen jede Woche erneut die neuesten News aus der Tech-Szene und ja, was wir so erlebt haben und ein Thema der Woche. Und
also außer heute.
Außer heute. Ja, heute ist es so eine Mischung, weil wir eigentlich eine wichtige News haben, die dann gleichzeitig zum Thema der Woche wird. Aber bevor wir damit anfangen, lass uns doch mit dem Feedback und dem Rückblick beginnen.
Gerne.
Wir waren, beziehungsweise ich war an der TAI mal wieder, an der Technischen Hochschule in Ingolstadt.
Genau, repräsentativ als Accentra.
Genau, gemeinsam mit unserem CEO Marco und mit dem Kollegen Kai. Und wir haben in der ersten Woche der neuen Wirtschaftsinformatiker, also der Erstis wie Inf, haben wir ja so drei kleine Vorträge gehalten. Man kann das vielleicht so ein bisschen als, ja, wahrscheinlich war es so ein Einführungsseminar, würde ich jetzt mal sagen, für die Studierenden. Da haben wir vor ja so 25 bis 30 Menschen drei Vorträge gehalten. Also unser CEO hat erstmal erzählt, was wir so machen und was wir so tun. Und ich habe dann über Komplexität referiert.
Okay.
Und zwar am Beispiel von Variantenmanagement für Fahrzeuge. Also ja, ich wollte einfach so ein bisschen die Exponentialfunktion und die Permutationen erklären und was das dann für die Software bedeutet.
Und hast du sie komplett abgehängt?
Ich glaube nicht tatsächlich.
Okay.
Also ich habe dann, also der Aufbau war so, dass ich so schrittweise vorgegangen bin und gesagt habe, hey, wir könnten doch jetzt eigentlich jedes potenziell baubare Auto, also jedes konfigurierbare Fahrzeug in unserer Software abbilden. Mhm. Und dann haben wir das mal ausgerechnet und haben festgestellt, dass es nur, ich glaube, ein bisschen weniger als 30 verschiedene Code braucht, damit jeder Mensch auf dieser Welt ein individuelles Fahrzeug hätte. Und ein bisschen über 100 Code, damit jedes Atom im Universum ein Fahrzeug hat.
Ja, das ist natürlich sehr gut.
Und dann
gut.
Hat sich die Frage nach, kann man das denn individuell noch ausrechnen, relativ schnell erledigt.
Ja.
Und das war so die Quintessenz, die ich machen wollte. Und Kai hat über verteilte Systeme geredet. Das fand ich sogar noch relativ spannend, weil ich da viel gelernt habe. Welche Strategien, also erstmal welche Probleme es gibt, wenn Daten parallel und verteilt gehalten werden und synchronisiert werden müssen, logischerweise. Und welche Lösungsansätze es dafür gibt. Und ja, auch das war relativ spannend.
Ja, cool. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich wäre echt sehr gerne dabei gewesen.
Ja, genau, du hättest ja so gerne einen Vortrag gehalten und hast die ganze Zeit gesagt, Mensch, wie cool wäre es denn, wenn ich da einen Vortrag halten könnte.
Ja, genau.
Ja, aber hat dieses Mal nicht sollen.
Ja, genau, hat einfach nicht geklappt. Also ganz schlimm, ganz, ganz doof. Du warst auf einem Seminar.
Ja, genau, ich habe nicht nur ein Seminar gehalten, sondern auch eines besucht, ein Online-Seminar vom Popbüro Stuttgart, beziehungsweise der Region Stuttgart. Und da ging es um Musikrecht. Das war mega, mega spannend tatsächlich, weil da mal eine Anwältin dieses ganze Thema von Urheberrecht und was darf man denn und was ist denn Urheberrecht und wie schaut es denn mit den Verlagen aus und was ist denn die GEMA und was hat die denn damit zu mischen. Das fand ich sehr spannend, das mal aufgerollt zu haben. Und das wird dir jetzt nicht gefallen, du wärst wahrscheinlich die ganze Zeit getriggert gewesen, aber weil das Urheberrecht ist nämlich so ziemlich, also das kannst du nicht mal verkaufen. Also Urheber bist du praktisch nicht nur bis ans Ende deines Lebens, sondern sogar darüber hinaus, weil es vererbt werden kann, sogar noch 70 Jahre nach deinem Tod.
Aber wenn ich jetzt einen Vertrag irgendwie mit Universal unterschreibe, dann gehört der denen doch das Urheberrecht, oder?
Nee, sie dürfen dann nur damit Geld verdienen. Aber Urheber bleibst du.
Ach krass, okay.
Genau, heftig. Also wenn zum Beispiel jetzt Universal anfangen würde, deine Musik zu entstellen oder sie von anderen samplen zu lassen, dann müssen sie dich fragen. Und wenn du das verbietest, dann hast du das verboten. Und wenn du tot bist und deine Erben das verboten haben und seit deinem Tod keine 70 Jahre vergangen sind, dann dürfen auch die das verbieten.
Okay.
Ja, also das ist tatsächlich relativ streng. Wurde auch ein bisschen aufgeweicht, vielleicht poste ich dann nachher auch einen Link zu dem Urteil. Und zwar hat Moses Pelham und Kraftwerk haben sich vor Gericht gestritten. Und daraus ist dann so eine ganz leichte Aufweichung für das Recht am Sampling entstanden. So nach dem Motto, wenn man das Original nicht mehr erkennt und wenn es so stark verwässert ist und so viel kreative Neubewertung erfahren hat, dass es nicht eins zu eins übernommen ist, dann darf man das wohl. Also da ging es ganz konkret darum, dass Kraftwerk ist übrigens sehr bekannt dafür, alle zu verklagen, die irgendwas mit ihrer Musik machen. Und Moses Pelham hat für einen ziemlich erfolgreichen Hit von Sabrina Setlur, damals in den 90ern, ein Sample verwendet von Kraftwerk. Und das ging durch alle Instanzen.
Krass.
Und da wurde das dann ein bisschen aufgeweicht. Aber ansonsten ist es relativ stark und relativ, ja, streng sogar.
Mhm. Ja, so gehört sich das, oder?
Ja, ich finde es auch. Also letzten Endes kommt es ja den Künstlern zugute und den Urhebern. Und ja, die Seminarreihe geht jetzt weiter. Ich werde es am Dienstag lernen, wie das mit der GEMA funktioniert und mich dann auch entscheiden, ob ich mich bei der GEMA anmelde oder nicht. Hat wie immer alles Vor- und Nachteile und ich muss mal schauen, was da überwiegt.
Ja, dann berichtest du uns bestimmt davon.
Genau, und jetzt kannst du aber mal berichten über die interessanteste Talkrunde, die du in deinem Leben je gehört hast.
Ach so, da wo ich geschlafen habe, meinst du? Herr Google hatte so ein Event, so ein Open-Source-Event, glaube ich, war das, mit so einer einstündigen Talkrunde von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwas mit Kubernetes zu tun haben und haben dann eine Stunde darüber geredet, ob sie Multicloud wollen oder nicht. Alle wollen
also
Multicloud.
Multicluster. Also nochmal so zum Einordnen ein bisschen. Es war von dieser Google Open Source Initiative eine Talkrunde organisiert und da waren insgesamt 6 Menschen, unter anderem vom CERN, von Apple, von Google Direkt, von irgendwelchen anderen Firmen und Organisationen, die was mit Kubernetes machen. Und meine Erwartungshaltung wäre jetzt gewesen, dass man da wenigstens mal so ein bisschen die technischen Details beleuchtet, aber Pustekuchen. War ein bisschen anstrengend.
Ja.
Also die haben dann tatsächlich eine Stunde lang drüber geredet, ob und wann und überhaupt und ziemlich oberflächlich und dann aber auf der anderen Seite auch nicht, dann war es wieder zu detailreich. Also ich fand, der rote Faden hat gefehlt.
Ja. Ja, wie gesagt, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, okay, ich schlafe jetzt einfach.
Genau, also das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich Multicluster will man nicht über verschiedene Regionen hinweg, wegen den Latenzen. Das war so alles, was ich mitgenommen habe. Und dafür war dann die Stunde doch relativ lang.
Ja.
Ja, also im Gegensatz zu dem letzten Google Open Source Event von CDAP, welches wir ja hier aufgerollt und empfohlen haben, war das jetzt eher mal wieder so nicht so spannend.
Ja, tatsächlich. Aber das letzte Event, was sie tatsächlich gehalten hatten, war auch das Istio-Ding.
Genau, das Istio, da konnte ich nicht. Da hast du dir, glaube ich, die Videos angeschaut.
Ja, ich habe mir ein bisschen in die Videos reingeguckt, aber war jetzt auch nicht so mega interessant.
Naja, schauen wir mal, was da noch kommt. Wird immer über meetup.com organisiert. Da kriegen wir es zumindest mit. Also meldet euch da einfach an. Klickt bei Google auf Google Open Source auf Beitreten und dann kriegt man die ganzen Infos. Wir haben dann am Freitagabend noch das Lo-Fi Nice gemacht. Was ist denn das Lo-Fi?
Das Lo-Fi, die sagen auch immer Lo-Fi dazu.
Die sagen Lo-Fi, gell?
Ja, Lo-Fi. Weiß ich auch nicht warum, aber das Lo-Fi ist auf jeden Fall ein Raum im Utopia hier in Pfaffenhofen, hinten bei Sulzbach.
Utopia ist ein Jugendhaus.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen.
Okay.
Ein Jugendzentrum. Und zwar das halt von Pfaffenhofen. Und da gibt es einen Studioraum mit so einem Monitoring Room und zweiten Room, dann ein Recording Room. Und das versuchen wir gerade auf Vordermann zu bringen und da nice neue Geräte reinzubringen, dass man da wieder richtig cool recorden kann und Musik machen kann. Und das haben wir jetzt diesen Freitag mal gemacht und einmal alles durchgetestet und es scheint fast fertig zu sein.
Genau, also es hat sich irgendwie gar nicht so angefühlt wie ein mega Durchbruch, aber eigentlich schon. Also uns ist es, glaube ich, zum ersten Mal gelungen, ein gescheites Routing mit Monitoring und Rückkanal und direktem Abhör, einer guten Abhörsituation da zu schaffen. Und das hat ja, mit Abstrichen geklappt. Also ich muss nach wie vor sagen, ich bin die Einzige dort, die auf dem Rechner installiert, das ist Ableton Live. Und das klingt echt wie eine getretene Katze. Also die ganzen VSTs, die da dabei sind, die kannst du ja völlig in der Pfeife rauen. Das ist ja absoluter Mist. Also dafür, dass dieses Ding 600 Euro kostet, wow.
Ja, ich war jetzt auch nicht so überzeugt davon. Die UI sieht auch aus wie Rotze. Also, weiß nicht.
Ja, vielleicht wäre da eine andere DAW besser gewesen. Weiß ich nicht. Aber ja, zumindest jetzt mit dem Setup kommt man da nicht weit, was jetzt die Auswahl an Klängen und Effekten betrifft. Und ja, wahrscheinlich auch mit dem Rechner nicht. Da müsste man auch nochmal irgendwoher Geld auftreiben und einen besseren Rechner hinstellen. Aber ganz grundsätzlich kann man jetzt als aufstrebender Musiker im Lo-Fi Musik machen.
Ja, mega.
Und was man dann auch machen kann, wenn die Musik mal veröffentlicht ist, ist tanzen.
Boah, was eine Überleitung.
Beste Überleitung. Du warst nämlich gestern auf einem Random Dance in Ingolstadt.
Genau.
Was ist denn ein Random Dance?
Auf einem K-Pop Random Dance. Und zwar ist das sowas, was ich eigentlich auch nur aus der K-Pop Community kenne. Das ist so, man schneidet quasi ein Video zusammen oder einen Sound eher zusammen, wo dann immer der Refrain von einem K-Pop-Song zusammengeschnitten ist, immer nur der Refrain oder halt Parts, wo man tanzt. Und zwar gibt es zu jedem K-Pop-Song immer eine Choreografie von der Gruppe selber und die kann man dann lernen. Und dann ist das Ziel vom Random Dance oder das Ding halt vom Random Dance, wenn ein Song kommt, den du tanzen kannst, gehst du in die Mitte vom Kreis und tanzt den. Und wenn andere den auch können, kommen die auch in die Mitte und dann tanzt man den einfach zusammen.
Okay, also so ein Random Dance ist erstmal ein Event.
Ja,
okay, genau. Also da geht man irgendwo hin und dann heißt es, da ist ein Random Dance und dann treffen sich da Menschen und die machen dann das, was du gesagt hast. Und was ich da immer sehr spannend finde, wie organisieren sich denn diese Community, diese Subkulturen? Insta oder
ja, Instagram? Also eigentlich fast alles über Instagram. Das hat jetzt der KDCB, also das Team vom KDCB, zusammen organisiert. Der KDCB ist der Korean Dance Contest Bayern. Einer der größten in ganz Deutschland tatsächlich. Der ist jetzt halt ein bisschen ausgefallen wegen Corona und so, aber jetzt sind sie quasi wieder back mit so ein paar Events quasi und der Random Dance war jetzt der erste Mal wieder nach langer Zeit.
Und das war dann wahrscheinlich ebenfalls in einem Jugendhaus, aber diesmal in Ingolstadt.
Genau. Im Fronte 79, das ist das Jugendzentrum von Ingolstadt und genau, da haben wir dann getanzt. Das war echt cool. Also wir haben da irgendwie, waren dann 4 Stunden und war mega coole Atmosphäre, mal wieder Leute gesehen, die man von damals noch kennt und ja, hatte echt Bock gemacht. Das nächste Event ist am 20. November, wenn Leute da interessiert sind, die den Podcast hören. Das ist eine Open Stage, also da wird dann auf der Stage ein bisschen getanzt, irgendwelche Auftritte.
Ist die Open Stage limitiert auf K-Pop oder ist es ja einfach eine generelle Open Stage? Also es ist eine ganz spezielle Open Stage für K-Pop.
Ja, genau. Also wenn man keinen K-Pop macht oder mag, dann sollte man da wahrscheinlich nicht hingehen, weil ist eine K-Pop Open Stage. Das heißt, da werden dann Choreografien oder vielleicht auch Freestyle, aber auf K-Pop-Songs gemacht, genau.
Verstehe. Ziemlich spannend, wie sich so diese K-Pop-Szene aus. Ja, ich bin ja ein großer Freund davon zu verstehen, wie Subkulturen funktionieren. Und irgendwie gibt es da tatsächlich so einen Strain, der so komplett von der Emo-Ecke über Visual Key dann bei der K-Pop-Szene landet. Das hat sich irgendwie schon als die letzten 15 Jahre etabliert und gehalten.
Ja.
Spannendes Ding. Und aus MySpace wurde dann einfach irgendwann Insta.
Ja, so ist es.
So ist es. Der gute Tom ist bestimmt jetzt ganz traurig und muss sich seine Tränen mit den Geldscheinen wegwischen.
Ich glaube auch, ja.
Nach dem Random Dance haben wir dann gegessen und es war so gut, dass wir das hier erzählen und empfehlen wollen.
Ja.
Also wir gehen dahin und haben Hamburger gegessen und zwar in der Userie Nummer 1 in Ingolstadt. Und es war unglaublich gut. Also ich glaube tatsächlich, es war definitiv in den Top 3 der besten Burger, die ich je gegessen habe.
Ja, bei mir aber auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt noch nicht so viel, in anderen Burgerläden, aber boah, war schon sehr, sehr nice.
Also vor allem, die machen halt alles selbst. Also da war von der Soße bis zum Bun alles selbst gemacht.
Die Essiggurken machen sie auch selber.
Unglaublich gut und preislich durchaus okayisch. Also so knapp über, so um die 15 Euro für Burger mit Pommes. Und ja. Ich hatte sogar eine Vorspeise und die war auch mega lecker. Das war so ein gebratener Ziegenkäse mit Salat und Nüssen und Granatapfelkern. Unglaublich gut. Also definitiv zu empfehlen. Und eine lustige Sache ist dann passiert. Wir gingen da einfach hin und dann wurde so gefragt, ja, habt ihr reserviert? Und ich, ja klar, hier 19:30 Uhr. Ja gut, dann wartet hier nochmal kurz 2-3 Minuten, bis der Tisch frei wird und dann setzen wir euch hin. Und dann waren wir da drin und alles gut. Und dann hat mich währenddessen irgendwie 3-mal eine Nummer aus Bad Aibling angerufen. Ich dachte mir so, WTF, geh jetzt nicht ran, ich bin hier mit Freunden essen. Unhöflich, mache ich nicht. So lasse ich es klingeln. Und dann habe ich, als wir gegangen sind, die Mailbox abgehört. Und ich hatte offensichtlich in der Userie in Bad Aibling reserviert. Und demzufolge eigentlich nicht in der Userie in Ingolstadt. Deswegen wundert es mich, dass wir da in diesem völlig überfüllten Restaurant dann tatsächlich noch einen Premium-Vierertisch bekommen haben.
Ja, stell dir vor, wie scheiße das gewesen wäre, wenn wir da einfach
das gecheckt
dann
hätten, ja. Aber wahrscheinlich vertrauen die ihren eigenen Unterlagen nicht so, dass da einfach jeder kommen kann. Also unethical life pro Tipp, einfach sagen, man hätte reserviert.
Genau, ja doch, wir haben reserviert.
Ja genau, wir haben reserviert. Ja halt leider nicht.
Stimmt eigentlich, das müsste man echt mal so bringen und dann, ja wir haben mich aber hier nicht im System. Ja, aber wir haben doch vorhin mit euch telefoniert. Ah, das wäre schon, ich stelle mir vor, das ist mies, aber ja.
Ja, lustige Geschichte, nächstes Mal reservieren wir richtig, weil ich werde da garantiert nochmal hingehen.
Ja, ich auf jeden Fall auch, also mega Empfehlung, Userie 1 in Ingolstadt. Sehr,
und,
sehr nice.
Reserviert nicht in Bad Aibling.
Genau. Am besten in Ingolstadt, wenn ihr in Ingolstadt essen gehen wollt.
Dann kommen wir zu den News. Wir beginnen mit den News aus dem Web und da ist diese Woche ein etwas, das ist was passiert.
Ja, das haben wahrscheinlich viele auch von euch mitgekriegt. Und zwar wurden sehr viele interne Daten von Twitch geleakt. Der ganze Source-Code von Twitch.tv, das ist diese Streaming-Plattform, die vielleicht auch einige kennen. Und dort ist aber auch enthalten, wie viel alle Streamer verdienen.
Ja genau, also es wurden Daten und Code geleakt, also 135 Gigabyte. Das ist, denke ich, wahrscheinlich auch kein Hack. Also das muss ein interner Leak gewesen sein. Hat wahrscheinlich jemand einfach den kompletten Share und das komplette GitHub von denen leergeräumt. Und die, ja, diese 135 Gigabyte, die liegen jetzt in den File-Sharing-Netzwerken. Und man kann jetzt sehen, wie viel die großen Streamer denn mit Twitch verdienen.
Ja.
Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass sie so wenig verdienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein paar Daten sind ja irgendwie reingekommen. Und ja, Montana Black zum Beispiel nur in Anführungszeichen 2,3 Millionen und das von August 2019 bis Oktober 2021, also in ja, 3 Jahren. Das ist jetzt schon nicht so mega viel.
Oh, buhu. So wenig, 2 Millionen nur. Oh.
Ja, also
ich verstehe dieses Argument nicht.
Ja, es ist schon viel, natürlich ist es viel, aber ich meine, vergleich das jetzt mal mit den großen YouTube-Creatern, die halt mehr verdienen.
Ja, aber da bin ich mir nicht so sicher, wenn du jetzt sagst, was meinst du denn mit die großen YouTube-Creator? Nur mit YouTube-Werbung. Weißt du, wie viel die da verdienen?
Ja, also das sehe ich eigentlich regelmäßig, dass die Leute in den es gibt ja auch einige YouTube-Content-Creator, die ihre Einnahmen veröffentlichen oder die mal einen Screencast machen von der Auszahlungsplattform. Und da kann es schon sein, dass ein Video alleine schon irgendwie 200.000 US-Dollar, 300.000 US-Dollar generiert, über die Zeit hinweg natürlich. Was man da natürlich auch sehen muss, und das ist vielleicht das Argument, Twitch ist ja, soweit ich das sehe, eine momentane Geschichte, oder? Also ich mache einen Stream und der Stream ist live.
Ja.
Und bei YouTube ist es ja nicht so. YouTube generiert dir ja auch mega passives Einkommen, ja, weil einfach alte Videos, die du vielleicht vor 2 bis 3 Jahren hochgeladen hast, dass die weiterhin Einnahmen generieren. Wahrscheinlich ist es dieser Longtail, der dann den großen Unterschied macht.
Ja, und du musst dir aber auch überlegen, das ist ja nur Twitch, das heißt Donations, die während des Streams reinkommen, sind damit gar nicht enthalten. Und das ist ja eigentlich der Hauptverdienst.
Ja, okay, wenn das nur Twitch-Payouts sind. Ja,
genau, das sind nur Bits, nur Subs und die Werbung, die die halt schalten während des Streams. Und wenn der da 2,3 Millionen, dann kannst du da eigentlich nochmal das Doppelte an Donations oder so draufrechnen. Und dann hat Montana Black auch noch YouTube-Videos. Das heißt, da ist der natürlich auch noch groß vertreten, wo er auch nochmal richtig viel Cash macht. Und Sponsorships sind da auch nicht drin. Also das ist schon...
Ja, also arm sind die Leute nicht, das ist definitiv, auf definitiv keinen Fall. Klar. Aber es hat mich dann, oder sagen wir es mal so, es hat mich dann schon nochmal ein bisschen gewundert, dass es dann zu YouTube nochmal ein Sprung ist. Vielleicht kann man das so als Resümee stehen lassen.
Ja, weiß ich nicht. Ist auch die Frage, Montana Black ist natürlich ein deutscher Streamer. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt aber keine deutschen YouTuber, die, glaube ich, im Jahr deutlich mehr verdienen auf YouTube, nur auf YouTube, als jetzt Montana Black auf Twitch.
Ja, also ich glaube, Unge und so sind da schon ziemlich...
Unge macht pro Monat circa 140.000.
Ja, dann ist das schon mal mehr als Montana Black auf Twitch.
Ja, aber... Wahrscheinlich nicht so krass Total. Viel mehr.
Ja.
Also.
Naja, also dann vielleicht ein anderes Resümee. Sie sind nicht arm. Die Top-Streamer sind nicht arm.
Genau.
Und vielleicht muss man sich dann auch überlegen, ob man Millionäre mit 9-Euro-Spenden unterstützen möchte.
Ja. Oder vielleicht irgendeine gemeinnützige Organisation.
Oder ob man das vielleicht genau woanders hin spendet. Was man jetzt bald auch tun kann mit einem alternativen Zahlungssystem unter iOS. Da gab es ja in den letzten Monaten immer mehr Bestrebungen, das Monopol von Apple aufzuweichen mit den In-App-Purchases. Und tatsächlich hat jetzt der Zahlungsdienstleister Paddle angekündigt, da was anzubieten. Und zwar wollen sie ein eigenes In-App-Purchase-System für die iOS-Plattform beziehungsweise für Apps auf der iOS-Plattform anbieten. Und ich bin mal echt gespannt, ob Apple das zulässt.
Ja, das wird interessant auf jeden Fall.
Also so wie ich das verstanden habe, funktioniert die tatsächliche Zahlung funktioniert nicht in der App. Also wenn du dir die Videos anschaust.
Ja, ist im Browser.
Genau, es geht in den Browser. Also ich glaube, sie haben da definitiv kalte Füße bekommen, was die komplette Integration in die App betrifft. Das findet nicht statt. Es ist letzten Endes sowas wie PayPal, aber dann halt doch auch für digitale Inhalte in der App, die eigentlich laut App Store Richtlinien komplett über In-App Purchases laufen müssen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Sache da entwickelt. Und ganz klar, also Apple verlangt zwischen 15% und 30% und Paddle möchte 10%.
Ja, okay.
Was dann doch nochmal, also stell dir vor, du bist jetzt Netflix, oder?
Ja, 10% sind halt immer noch 10%. 10%, ne?
Sind trotzdem noch viel, aber halt auch deutlich weniger als 30%.
Ja, das stimmt.
Ich finde da ein bisschen...
Aber rein theoretisch könnte man dann auch einfach sagen, dann macht das Netflix halt selber. Also
ja, Netflix würde
wenn
selber
Paddle
machen,
das
aber
kann,
deine,
dann kann das Netflix auch einfach
deine,
so.
Deine Random Yoga App, die irgendwie
ja, genau, die kann
diese
dann das
Zahlungsinfrastruktur
ja.
gar nicht abbilden. Und ich glaube, das ist genau der, das geht big, das skaliert horizontal. Also da geht es um die weltweiten Wiesen-Apps, die dir irgendwelche kleinen Abos anbieten. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, wenn es da ein bisschen Konkurrenz gibt. Weil letzten Endes kommt es dann auch eher den kleineren Entwicklern zugute. Und ja. Grund hier ist übrigens ein Gerichtsurteil aus dem Epic Games versus Apple. Also, dass das jetzt erlaubt ist, ist eine direkte Folge aus diesem Urteil.
Krass.
Und damit machen die auch hier massiv Werbung. Also, das ist gleich der erste Satz auf der Sign-up-Seite für Entwickler. The Epic Games versus Apple Verdict clears the way for app creators to choose an alternative to Apple's payment system. Also, hat es vielleicht doch was gebracht. Der Sandkastenstreit zwischen Apple und Epic.
Ja. Nächste News betrifft Spotify.
Nee, die Konkurrenz dazu.
Ja, genau, aber ich würde sagen, das betrifft Spotify
es
auf
betrifft
jeden Fall
Spotify,
auch.
Es betrifft Spotify, weil das tatsächlich ein Feature ist, das ich mir schon mega lange und oft gewünscht habe für Spotify. Und jetzt hat dieser es geliefert. Und zwar wie folgt. Es ist, das Feature nennt sich Deezer Flow. Und man kann mit Flow eine Mood auswählen, also eine Stimmung. Da gibt es gerade sowas wie Romantik, Motivation, Chill, Melancholie, Focus, Party. Und dann werden aber nicht irgendwelche Songs ausgewählt, sondern es werden Songs aus algorithmisch nach deinen Vorlieben ausgewählt. Das heißt, es ist sozusagen dein Daily Mix auf Basis von einer Mood. Und das finde ich extrem spannend, weil cool.
Ja, ich muss sagen, also es gibt ja sowas teilweise auch schon bei Spotify. Jetzt nicht direkt mit deinem Mix, aber ich meine, Spotify nimmt ja auch sowas wie Energetic oder irgendwie Romantic als... Ja, als
klar, als Suchbegriff kann ich das nehmen oder als Topic kann ich das auch nehmen, aber dann sind das halt nicht meine Songs.
Ja, das stimmt.
Sondern das sind dann halt kuratierte Songs. Und was ich ja eigentlich möchte, ist mein Backlog oder meine Likes, also einfach meine Bubble an Musik, die ich so gerne höre, automatisch einsortiert nach Stimmung.
Ja, das wäre schon cool auf Spotify. Wirst du jetzt zu dieser wechseln?
Nee, werde ich nicht, aber ich hoffe drauf, dass Spotify sich dieses Feature ganz besonders gut anschaut und dann nachher.
Ja, vor allem, weil sie ja die Metriken dafür ja schon haben. Also in den Daten, die Spotify ja hat, bewerten die das ja selber schon.
Ja, genau.
Nach Teilen von diesen Stimmungen.
Und ich würde mir zum Beispiel tatsächlich wünschen, so eine Focus-Playlist zu haben, einfach mit Songs, die in meiner Bubble sind.
Ja.
Und nicht irgendwie random Beats, die mir überhaupt nicht gefallen, weil es nicht mein Ding ist.
Ja, das stimmt schon. Ich habe es auch ganz oft so, dass ich dann laufen gehen will und dann brauche ich halt immer irgendwie eine Playlist, die mir taugt, um so motivational Music zu haben.
Ja, genau. Und da kannst du dir dann entweder motivational Metal als kuratierte Playlist nehmen mit irgendwie Thrash Metal aus Kalifornien, der mich nicht die Bohne interessiert. Oder ich habe dann halt die Musik, die mir gefällt, die aber für Motivation gut ist und die müsste ich mir selbst
zusammenstellen. Ja, natürlich auch die Frage, wie gut jetzt das von dieser ist. Ne? Da können wir jetzt natürlich keinen...
Der Algorithmus, das steht ein Feld mit der Qualität des Algorithmus. Aber ich finde einfach mal die Produktidee an sich schon mal eine gute Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich hoffe tatsächlich, dass Spotify da jetzt nachzieht.
Ja, ich frage mich, warum sie es Flow genannt haben und nicht einfach Mood.
Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Dann nennt es wahrscheinlich Mood einfach, weil es ein naheliegender, finde ich.
Weil das viel, viel besser passt tatsächlich. Ja. Und dann, wer von euch diese hat, kannst du mal ausprobieren. Nicht ausprobieren kann man übrigens die zweite Pleite. Ja. Software made by Deutscher Bund. Wie, wenn du zum Arzt gehst, was passiert denn dann mit den Medikamenten, die du einnehmen sollst?
Hä? Was passiert mit den Medikamenten?
Ja, genau, also gehst zum Arzt und der Arzt, der druckt dann auf einen Zettel ein Medikament aus und das wird dann in der Apotheke wieder eingescannt.
Nee, ein Rezept für das Medikament.
Für das Medikament. Ja. Und das wird dann in der Apotheke wieder eingescannt.
Genau.
Und das ist vielleicht gar nicht so gut. Und deswegen gibt es ein Bestreben namens E-Rezept und das schon seit Trommelwirbel 15 Jahren. Und es hätte eigentlich losgehen können sollen am 1. Oktober.
Okay.
Da hätte man dann sich seine Rezepte auf seine Gesundheitskarte oder auf sein Handy schieben können. Und naja, wie es so oft, es hätte nicht sollen sein, es wurde nach hinten verschoben. Nächstes Jahr ist jetzt der angebliche Go-Live.
Ja, aber, wie steht es hier drin? Also die App ist ja da.
Die App ist da, aber die Gesundheitskarte, das System dahinter nicht.
Genau. Das heißt, ab 22 ist es dann Pflicht für, oder? Stand es nicht da gerade?
Nee.
Doch, ab 2022 Pflicht in Arztpraxen.
Dass sie es anbieten, aber nicht Pflicht, dass sie es machen.
Hä? Also, genau, müssen also es doch machen, wenn sie es anbieten, oder nicht?
Ja, nee, aber sie können dir nach wie vor, also der Default ist nach wie vor, dass du ein Papier bekommst.
Und ja, okay, aber sie müssen auch...
Auf Nachfrage müssen sie in der Lage sein, die
Sachen auf E-Rezept auch bereitzustellen.
Das digital zu machen, korrekt, ja.
Ja, das ist doch zumindest etwas, dass es jetzt verschoben wurde, ist natürlich doof, aber naja, mal gucken. 2022 Ich werde es mal ausprobieren, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil 17 andere EU-Staaten da bereits schon dabei sind.
Ach echt? Krass.
Ja, tatsächlich. Also wir sind ja auch hier wieder schönes Schlusslicht.
Ja, so wie immer halt, ne, was Digitalisierung angeht. Ich habe mir jetzt mal die App geholt. Mal gucken, ob das gut funktioniert oder nicht.
Die App, also du meinst die Rezepte-App?
Die E-Rezepte-App.
Genau, ja. Nicht zu verwechseln mit chefkoch.de, das sind andere Rezepte.
Genau, das sind nicht ganz die Rezepte, die ich will.
Ja, tatsächlich. Wobei, es gibt auf Chefkoch echt gute Rezepte.
Das stimmt.
Du hast mir mal das, was war es denn, das Mozzarella-Hähnchen empfohlen.
Ja, genau, und das ist jetzt einer deiner Lieblingsrezepte, oder nicht?
Tatsächlich, das ist sehr gut. Ja, Mozzarella-Hähnchen, beste. Kommen wir zur Hardware. Hardware-News. Was hast du denn gerade auf deinem Kopf?
Ein Haarreif.
Ja, und darüber, beziehungsweise über den Ohren.
Haare.
Mhm, okay. Und was noch?
Ach, den Kopfhörer.
Ah.
Ja, den DT770 Pro von Sennheiser? Nee, von Bayer, nee.
Von Bayer Dynamic.
Von Bayer Dynamic.
Genau, das ist so der Standard-Kopfhörer für professionelles Audio, so kann man es eigentlich sagen. Den gibt es offen und geschlossen. Du hast einen geschlossenen auf, das heißt, du hörst eigentlich von der Umgebung relativ wenig. Ich habe einen offenen von AKG und der DT700 ist tatsächlich so der Standardmonitor, den man als für Monitoring und für Mixing Mastering haben möchte. Und Trommelwirbel, der ist jetzt alt.
Ja, dann kauf dir mal direkt den neuen.
Genau, weil es gibt den DT900 und den DT700 jetzt als neuen Pro X. Und das sind tatsächlich Big News, weil ich glaube, dieser Kopfhörer hat sich die letzten 25 Jahre nicht evolviert und ist jetzt dann neu. Ich finde, er sieht ein bisschen schicker aus. Hast du ihn dir mal angeschaut?
Ja, tatsächlich, finde ich auch.
Ich glaube, der macht sich in so
bisschen
einem
sleeker.
Ja, macht sich in so einem Stream jetzt ein bisschen besser. Und soweit ich das sehe, hat er jetzt auch Mini XLR zum Abstöpseln. Also man kann das Kabel jetzt.
Wie geil!
Man kann das Kabel jetzt wechseln und.
Nein, das ist ja das Beste
ja,
überhaupt.
Ja, tatsächlich, man kann damit mega gut umgehen, weil es kommt ziemlich oft vor, dass sich die Kabel verheddern.
Ja.
Und da will man eigentlich nicht den ganzen Kopf
für
irgendwie.
Ja, oder auch für Lieferung. Also das ist, ja, doch, das ist doch der Punkt, der am ehesten kaputt gehen kann am Headset.
Ja.
Und wenn man den abstöpseln kann, dann ist es einfach viel safer.
Genau, da kann man beliebig auf dem Stuhl drüber fahren.
Ja, genau.
Ich bin.
Weil nämlich, wenn jetzt das Kabel kaputt geht, muss ich den ganzen Kopfhörer ersetzen.
Ja, nicht von meinem AKG, also mein AKG.
Ja, von, nee, aber von deinem DT770
genau,
Pro.
Genau. Oder ich muss ihn halt reparieren lassen und dann muss jemand lösen.
Ja, aber dann kannst du ihn auch gleich neu kaufen. Also.
Ja. Und überraschenderweise sind die Preise halbwegs stabil. Also 249 Euro. Finde ich jetzt nicht überteuert, muss ich sagen.
Nö, finde ich jetzt auch nicht. Ist eigentlich solide, sage ich mal.
Ja, und ich bin tatsächlich am Überlegen, meinen offenen AKG zu ersetzen damit.
Mach es.
Warum denn?
Neue Sachen, das ist
neue
immer
Sachen,
cool.
Einfach nur weil es neu
Konsum.
Ist.
Einfach
Konsum. Man kann noch was anderes konsumieren. Nämlich
Firmware-Updates?
Nein, es gab auch noch zwei neue Mikros von Bayer Dynamic.
Ich dachte jetzt, du bist wieder eine Überleitung, Mann.
Nein, keine Überleitung, nur eine Überleitung zum zweiten Teil der News. Also zusammen mit den neuen DT700 und DT900 Pro X kamen auch zwei Podcasting-Mikrofone raus.
Dann holen wir die auch.
M70 Pro X und das M90 Pro X. Einmal ein dynamisches Broadcast-Mikrofon. Das ist dann praktisch so die Konkurrenz zu dem Procast, an das wir gerade reinsprechen. Und das M90 Pro X, ein Kondensatormikrofon, ich denke, die geben sich wahrscheinlich nur ein bisschen was in der Nahbesprechung. Ich würde es aber tatsächlich gerne mal ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich gerade noch am Überlegen, ob man da eventuell mal zu einem Musikhändler fahren könnte, um ja mal zu testen, wie denn so die Audioqualität ist, weil Bayer Dynamic eigentlich ganz okay und gute Mikrofone macht.
Ja, finde ich auch.
Das könnte vielleicht tatsächlich auch so in dem Bereich von dem, wie heißt es so schön, SM7B.
B, ja. SM7B.
SM7B was auch so der Standard ist unter Sprechmikros und Metal.
Oh nee, können wir uns nicht bitte einen SM7B holen?
Ja, wenn dann zwei, also.
Ja. Bitte.
Ey, unsere Audioqualität ist echt schon sehr gut. Also willst du noch weiter verbessern?
Ja, aber das Ding ist halt, das ist auch super für Vocals, das SM7B. Nee,
tatsächlich nur für Metal-Vocals und für Hip-Hop.
Ja?
Also für Gesang ist es eine Katastrophe.
Nee, überhaupt nicht.
Also ich finde schon.
Nee. Also weißt du, wer damit aufnimmt? Breakins.
Ja.
Hast du mal die Vocals gehört? Die sind ja wohl crisp as fuck.
Ja, genau. Ja. Also Metal ist cool, alles, was irgendwie so maskulin tief ist, ist cool.
Oh fuck, vielleicht war ich für den ganzen Part gerade eben gemutet.
Ich schau mal kurz rein. Lass mich
kurz gucken.
Nee, war es nee, tatsächlich.
Okay, gut.
Hast du gut gemacht.
Habe ich mir gut gemanagt hier.
Genau, du hast nämlich dir ein Getränk geholt nebenher und deswegen musste ich ja auch überbrücken.
So einen Monolog führen
über die tollen Mikrofone, die wir hier ausprobieren werden. Aber coole Sache, Biodynamic, deutsche Firma. Teilweise zumindest Made in Germany. Schaut es euch mal an, wenn ihr gute Kopfhörer und gute Mikrofone haben wollt. Kauft euch das nicht, wenn ihr Hi-Fi macht. Also wenn ihr damit Musik hören wollt, absolute Katastrophe. Also taugt nicht.
Ja, was für Musik hören vielleicht mehr taugt, sind AirPods.
Genau, und die haben jetzt ein neues Feature bekommen, nämlich über ein Firmware-Update. Wurdest du auch schon informiert, dass du deine AirPods vergessen hast?
Ja, tatsächlich, aber erst einmal oder so.
Ja, ich finde es relativ gut. Also was können die AirPods jetzt mit dem neuen Update? Sie verhalten sich ähnlich wie so ein AirTag.
Ja.
Also man kriegt da eine Information, hey, du hast deine AirPods vergessen, willst du die vielleicht mal wieder abholen? Und ja, funktioniert echt gut. Also Standard-Anwendungsfall, ich lasse die AirPods in der Firma und wir gehen mittags essen. Und wenn ich dann so 200, 300 Meter von der Firma weg bin, kommt die Nachricht, hey, pass mal auf, deine AirPods liegen hier noch im Büro. Ist das cool so oder nicht?
Ja.
Und fand ich eigentlich ein ziemlich, ziemlich nettes Feature. Was auch dazu gekommen ist, wenn man schwerhörig ist, dann kann man jetzt in den Bedienungshilfen, in den Accessibility-Features, die das Verstärken von Sprache einstellen. Das heißt, sie funktionieren dann ähnlich wie ein Hörgerät.
Ja, ich glaube, ich mache das einfach so direkt an.
Weil du schlecht hörst?
Nee, weil das ja voll nice ist, wenn, das ist dann nur so bei diesem Durchlassmodus, oder wie?
Genau, in dem Durchlassmodus werden dann die Frequenzen, die der menschlichen Stimme zugeordnet werden, nochmal ein bisschen geboostet.
Ach, da kann man das machen. AirPods. Aber wo kann man das denn?
Muss mal einen Blog-Eintrag lesen, den ich hier.
Ja, muss ich mal.
Klingt teilweise, als ist es ein bisschen versteckt irgendwie mittendrin ja. In den Accessibility-Einstellungen.
Ja.
Dann die letzten News für heute, die ich relativ spannend fand. Und zwar hat Jamf Now eine Studienauftrag gegeben oder vielleicht sogar selbst gemacht, ich weiß es gar nicht, die man sich herunterladen kann. Und zwar geht es da um die Wahlmöglichkeiten von Mitarbeitern an ihrem Arbeitsplatz. Mit Wahlmöglichkeiten nennt jetzt Jamf, also Jamf Now ist so ein MDM-Dienstleister, jetzt erstmal die sowas Dinge so wie technische Dinge, die man verwenden möchte. Und eine Sache ist mir da sehr aufgefallen, und zwar, dass 62% der befragten Mitarbeiter einen Apple Laptop wählen würden, wenn sie die Wahl hätten.
Oh, okay.
62%.
Das ist schon viel.
Und die 62%, diese 62%, die erhoffen sich dadurch, also wenn man die Wahl hätte, ein Apple-Gerät zu verwenden, dann liegt so alles im Bereich 87% der Befragten eine verbesserte Kreativität, eine verbesserte Produktivität und die verbesserte Fähigkeit, überall zu arbeiten.
Mhm, ja.
Und nur 35% würden ein anderes Gerät bevorzugen. Also Preisfrage, hat Apple jetzt auch den PC eingeholt?
Ja klar, also wenn es nicht um Gaming geht, ist Apple da auf jeden Fall voraus, denke ich. Also zumindest mich haben sie gecatcht.
Ja, aber warum ist dann doch irgendwie in den Enterprises das Dell oder das HP Notebook mit einer Windows-Domäne?
Weil es billiger ist.
billiger? Ist es billiger?
Ja, ist es.
Total Cost of Ownership, Langlebigkeit, ich weiß es nicht. Also muss man tatsächlich anschauen. Was ich auch nochmal sehr spannend finde, dass vielleicht zum Schluss 89% der Befragten würden auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten, wenn sie sich's auswählen könnten.
Was?
Ja.
Hohoho, krank.
Ja. Also von denen, die keine Wahlmöglichkeit haben, das muss man sagen, würden 89% auf einen Teil ihres Gehalts verzichten.
Ja, das ist aber trotzdem krass.
Um sich zum Beispiel anstatt einem Windows und einem Android Phone ein Apple und ein iPhone zu bekommen. Das fand ich schon relativ krass. Und sie haben jetzt nochmal zur Demografie, sie haben tatsächlich darauf geachtet, dass die Befragten ungefähr schon die, also dass es passt. Was bedeutet das? Das heißt, von den 2000 Befragten waren nur die Hälfte Apple-Nutzer. Also das entspricht ungefähr der Realität.
Ja, okay.
Also es war jetzt nicht so, dass die jetzt nur Apple-Benutzer gefragt hätten oder nur Windows-Benutzer, sondern sie haben halt versucht, das demografisch gescheit abzubilden.
Ja, ja.
Und gutes Finding, finde ich. Und habe ich gelernt, Wahlmöglichkeit ist den Mitarbeitern sehr wichtig, so auch mal aus Arbeitgebersicht, dass halt jeder auch die Devices hat, mit denen er oder sie gut klarkommt.
Ja, gut. Du hast jetzt gerade gesagt, letzte News, aber ich glaube, das ist jetzt die letzte News eigentlich.
Ja, das ist doch fast schon wieder unser Thema der Woche, oder?
Ja, nee, es ist aber eine News.
Es ist eine News und wir gehen jetzt gleich mit der News ein über in das Thema der Woche, weil wir wollen über diese News ganz besonders reden. Was kann das wohl sein? Facebook, Instagram und WhatsApp und Oculus waren down.
Also basically alle Facebook-Services.
Ja, genau. Alles, was Facebook anbietet an Services, war nicht mehr erreichbar und das über einen Zeitraum von, ja, ich glaube, mehr als 6 Stunden.
Ja, irgendwie sowas tatsächlich. Ich habe ganz viel Geheule auf Twitter gehört. Oh mein Gott, ist WhatsApp auch für euch down? Oh mein Gott, Instagram geht nicht.
Genau, Twitter hat einen
Peak.
Einen deutlichen Ansturm an User bekommen. Und ich glaube, Signal und Telegram genauso. Also die waren dann teilweise auch relativ träge. Ich glaube, bei Twitter war dann das Problem, dass man die Antworten nicht mehr sehen konnte auf Tweets. Das ist zumindest mir passiert. Also die sind dann so auch so halb gedost worden.
Nee, genau, weil halt so viele User dann auf Twitter gegangen sind. Auch lustig, Twitter hat dann gepostet so, hello to literally everyone.
Genau, und dann haben die PR-Leute von WhatsApp und Facebook dann lustig drauf geantwortet. Also das war alles sehr abenteuerlich. Also erstmal, die Welt geht nicht unter, wenn Facebook, Instagram und WhatsApp nicht mehr funktionieren. Das ist schon mal die gute Nachricht. Die spannendere Information für uns Techies ist natürlich, wie konnte sowas passieren?
Ja.
Und da gibt es tatsächlich seitens Facebook gar nicht mal so viele Informationen. Aber wer ist denn so der zweite große Anbieter nach Google und Facebook für weltumspannende Netzwerke? Natürlich Cloudflare. Sie bieten übrigens
wohl eher im Hintergrund. Also die kennt man vielleicht gar nicht so krass.
Ja, aber also ganz, ganz, ganz viel Traffic läuft über deren Netzwerk.
Ja, mindestens ein Viertel vom ganzen Internet hätte ich jetzt vermutet.
Die haben auch einen ziemlich bekannten CDN. Ja. Sie machen sie sichern deine Webseite ab gegen DDoS und so weiter. Und sie bieten unter anderem auch einen sehr häufig benutzten DNS-Server an, nämlich die 1111. Mhm. Also wer Google nicht traut, der kann auch die 1111 verwenden. Google ist die 8888.
Oder die 4444, oder?
Ja, genau, 4-4 haben sie gerne.
Haben sie, glaube ich, auch. 4-4
haben sie inzwischen auch. Ja. Cloudflare hat 4x1 und sie konnten jetzt, auch weil sie einfach ganz viel in ihrer zeitlichen Datenbank oder in ihrer Time-Series-Datenbank speichern, herausfinden, was da eigentlich passiert ist. Also, was ist erstmal ganz grundsätzlich passiert? Facebook hat sein DNS kaputt konfiguriert und das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil man müsste das ja relativ easy wieder fixen können. Ja, Pustekuchen. Die Infrastruktur ging dann halt down und die Leute kamen dann nicht mehr in ihre Büros rein und konnten sich nicht mehr ins VPN einloggen, weil das DNS nicht mehr geht. Das heißt, man hat praktisch die Türe zugeworfen und den Schlüssel drin gelassen. Und das war der Grund, warum dieser Fehler jetzt nicht schnell gefixt werden konnte, weil eigentlich ist, ja, also wenn sowas passiert, kann man es halt rückgängig machen, wenn man Zugriff auf die Systeme hätte. So, und jetzt wollen wir mal durchgehen, was da denn passiert ist. Also, und das ist jetzt so ein bisschen unser Thema der Woche. Wir haben uns tatsächlich überlegt, ob wir das Border Gateway Protokoll, was letzten Endes der Hauptauslöser dafür war, als Thema der Woche machen wollten. Aber ganz ehrlich, meine Telematikvorlesungen sind so lang her, dass ich keinen Plan mehr habe, wie es BGP grundsätzlich im Detail funktioniert. Und du, Lukas, hast es, glaube ich, in der Ausbildung auch nicht gelernt.
Nee, leider nicht.
Ja, also ganz grundsätzlich, das Border Gateway Protokoll BGP ist ein Mechanismus, mit dem autonome Systeme im Internet miteinander verbunden sind und kommunizieren. Das heißt, so ein autonomes System, also was ist so ein autonomes System? Das wäre zum Beispiel AWS, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen, ist ein autonomes System. Oder jetzt hier auch Cloudflare, Facebook. Das heißt, so Netzwerke, die von einer Firma, von einer Organisation verwaltet werden, sind so ein autonomes System. Und die haben auch eine Nummer, die dann über das BGP kommuniziert und ausgehandelt wird. Das ist die ASN. Und diese ASN, die wird verwendet, um dann über das Border Gateway Protokoll letzten Endes die Routen von einem Netzwerk ins andere zu definieren und zu propagieren.
Ja.
Ja, und wenn man da was ändern möchte in der Art und Weise, wie diese Routen funktionieren, dann macht man über dieses Border Gateway Protokoll Updates. Da sagt man, hey, pass mal auf, dieses Netzsegment hier funktioniert ein bisschen anders, komm da mal über eine andere Route rein oder ich bin jetzt hier erreichbar, schau das mal an. Und das ist alles in diesem Border Gateway Protokoll definiert, wie man das macht. Und so um 15.45 Uhr des Downtime-Tages hat Facebook sehr, sehr viele Withdrawals geschickt, wahrscheinlich weil wir was umkonfigurieren wollten. Also was wäre dann richtig gewesen zu sagen, ich ziehe eine Route zurück, das heißt ich sage, diese Route gibt es jetzt nicht mehr und dann gleich danach würde man sagen, hey, diese Route gibt es jetzt wieder oder das ist die neue Route, also es ist dann sozusagen ein Delete und ein Put. Und weil es da wahrscheinlich zu Fehlern kam, also ich nehme mal an, eine Route wurde withdrawn, also zurückgezogen und dann waren die Techniker nicht mehr in der Lage, die neue Route zu publizieren, weil die alte Route weg ist, sozusagen die Brücke, auf der man steht, abgetrennt und erst dann ist der Fehler passiert, weil erstmal, wenn die Route nicht mehr da ist, ist es ja, warum sollte dann irgendwas, es gibt ja noch andere Routen, aber nee, die konnten nicht mehr erzeugt werden und dann ging in der Folge der DNS-Server von Facebook down. Also der konnte dann nicht mehr erreicht werden, weil es die Route nicht mehr gab.
Ja, mies.
Und das war dann der Folgefehler daraus. Und dann konnte Facebook.com nicht mehr aufgelöst werden. Und dann hat der ganze Havoc begonnen, der dann lustigerweise auch nochmal dazu geführt hat, dass der DNS-Server von Cloudflare ziemlich gededost wird, weil die ganzen Leute halt ständig versuchen, Facebook.com zu erreichen und ihre eigenen DNS-Server sagen, hey, ich habe keinen Plan, wo Facebook.com ist. Ich frage mal den von Cloudflare. Und dann geht er natürlich auch in die Knie und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
Ja, das war dann ein DDoS-Fest galore, hätte ich gesagt, weil alle dann das versucht haben und auch, muss man sich auch vorstellen, wie viele andere Services wahrscheinlich auch einfach Facebook benutzen oder Teile von Facebook und die haben dann natürlich auch alle, wenn die irgendwelche Requests machen wollten, auch nochmal alle versucht, das aufzulösen.
Genau, das hatten wir schon mal. Vor allem natürlich der Facebook-Login, Login with Facebook, der hat natürlich auch nicht funktioniert.
Ja, genau.
Das heißt, auch Dienste wie Tinder und andere, die sich hauptsächlich mit Facebook einloggen konnten, dann hat auch nicht mehr richtig funktioniert.
Ja. Und das streut dann noch mehr Fehler, weil dann irgendwie noch mehr DNS-Server down gehen, weil zu viel Last und die schalten sich dann auch irgendwann ab. Und dann geht gar nichts mehr irgendwann.
Jetzt, was machen wir jetzt? Also grundsätzlich Fehler passieren. Das ist einfach so. Und ehrlich gesagt, kann ich auch verstehen, dass dieser Fehler passiert. Ich meine, wenn du irgendwie alle paar Monate mehrere komplexe Veränderungen übers Border Gateway Protokoll publizierst, dass da innerhalb von 10 Jahren einmal ein Havoc passiert.
Ja, aber eigentlich ist das Ding, man sollte seinen DNS-Server nicht innerhalb seiner eigenen Infrastruktur haben, wenn das eine externe Ressource ist.
Richtig.
Also das ist halt einfach falsch. Vor allem Facebook ist auch sein eigener Domain-Name-Register, weißt du? Die haben selber quasi die Macht, sich die Domains zu geben. Das heißt, die können definieren, dass denen Facebook.com gehört.
Genau, und können das dann auch ohne jemanden zu fragen umbiegen. Das ist schon alles richtig, aber du hast schon richtig gesagt, man muss es dann, man darf das nicht, also man darf da nicht einen Single Point of Failure haben, und das ist dann das Border Gateway Protokoll, das in dein autonomes System führt. Das geht dann halt einfach nicht.
Ja.
Weil wir haben ja in der Firma ein ähnliches Problem. Die Frage ist, wo packen wir zum Beispiel unseren DNS-Server drauf, der gleichzeitig dafür zuständig ist, der Infrastruktur, die virtualisiert ist, die IPs zu geben. Das heißt, wenn der DNS-Server auf der Infrastruktur läuft, die den DNS-Server braucht, um zu booten, um die IP zu kriegen, dann läuft was falsch. Und ich glaube, genau das ist hier passiert.
Ja.
Also, dass wir so ein HNI-Problem haben, dass die Infrastruktur, die benötigt wird, um die Infrastruktur zu verändern, dieselbe ist wie die Infrastruktur, die verändert wird.
Ja, richtig.
Und das kann nicht funktionieren.
Vor allem ist ja dann auch deren ganzes interne Netzwerk kaputt gewesen.
Natürlich, die konnten dann irgendwie nicht mehr miteinander chatten, die konnten nicht mehr
in die Firma reingehen.
Weil alles natürlich irgendwo auf Facebook.com zeigt, und dann, selbst wenn du in diesem autonomen System drin warst, haben dann die DNSs natürlich nicht mehr funktioniert, war nicht mehr erreichbar. Und also die Geschichte kennen wir, 6 Stunden hat es gebraucht, die Welt geht weiter, und natürlich wollen jetzt alle, dass Facebook zerschlagen wird, weil man jetzt ja gesehen hat, wie eng diese Systeme zusammenhängen. Ich habe das gewusst, ich denke du auch und alle anderen, die technisch affin sind, wissen auch, dass
Facebook... Google geht down.
Ja, genau, mit Google oder mit AWS kann was Ähnliches passieren natürlich. Ja. Also es gibt da so zentrale Systeme der Infrastruktur, wenn die halt nicht mehr funktionieren, dann funktioniert ziemlich viel nicht mehr.
Ja,
das haben wir hier an dieser Stelle eindrucksvoll bewiesen bekommen. Ja, jetzt geht's wieder. Die Leute posten wieder ihr Essen auf Instagram, also alles wie früher.
Also du...
Ich vor allem, genau. Ja. Also immer fast jedes Mal 3-stellige Anzahl von Menschen schauen mein Essen an.
Ich finde es auch immer geil, wie du dich immer selber besser darstellen willst, weil du immer sagst, 3-stellig, anstatt einfach die 100er-Zahl zu sagen.
Ja, sind halt 150 oder
ja,
so.
Ja, genau, weißt du, du sagst, aber mir fällt es immer wieder auf, das ist so ein psychologisches Mittel, einfach um zu sagen, ja, es ist 3-stellig. Wisst ihr, Leute, das sind nicht nur 100, sondern 3-stellig.
Nee, es kann
jetzt auch 500 sein, wisst ihr? Oder 999, das weiß man nicht. Deswegen sage ich 3-stellig.
Ja, so funktioniert exponentielles Wachstum. 4-stellig sind sogar, es gibt noch mehr Möglichkeiten, 4-stellig, und 5-stellig gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten.
Ja, unglaublich. Ja, also wenn ich meine Anzahl an Leuten, die meine Posts liken, in Double darstelle, dann habe ich auch eine sehr vielstellige Zahl.
Siehste?
Ja.
Gut, da kommen wir zurück zu Facebook. Was haben wir gelernt?
Packt euren externen DNS vielleicht nicht in euer internes Netzwerk.
Ja, und aufpassen beim Border Gateway Protokoll.
Ja, bei den Updates, ja.
Das macht Dinge kaputt. Vielleicht mal so 4-Augen-Prinzip oder so.
Ja, genau. Weiß man eigentlich, wer es war? Nicht, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
War wahrscheinlich der Praktikant, oder?
Ja, also ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Facebook ist auch dafür bekannt, dass jeder eigentlich alles darf. Also ich glaube, die haben auch so eine Policy, dass es relativ wenig Beschränkungen gibt. Netflix übrigens auch.
Okay,
also
krass.
Also Netflix geht da sogar noch einen weiter und hat aktiv Systeme eingesetzt, die mal random irgendwelche Services kaputt machen, um der Chaos Monkey, um sicherzustellen, dass das Gesamtsystem resilient genug ist. Und ja, jeder Praktikant ist besser als der Chaos Monkey, der irgendwie Fehler macht. Von daher, ja, finde ich schon in Ordnung so, aber da muss es halt resiliente Mechanismen geben, die dafür sorgen, dass diese Fehler nicht durchpropagiert werden.
Ja.
Gut, das war gleichzeitig die News und das Thema der Woche. Ich hatte mich kurz gemutet, da ist die Kapitelmarke. Und wir kommen jetzt zu einem Code der Woche.
Yay.
Ja.
Mal wieder ein CLI
spezielle iTool tatsächlich, und zwar eines, das ein Tool ersetzt, welches ich meistens nicht weiß, wie man es bedient, nämlich PS.
Ja, also ich PS auch nicht.
PS ist die Liste der Prozesse, und PS alleine macht nichts, und man muss dann immer irgendwie eine
AUX, PS AUX,
AUX, minus ja. EFA, keine Ahnung.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber es gibt ja eine bessere Alternative anscheinend. Die in Rust geschrieben ist,
ja, da freuen sich wieder alle. Ist mir eigentlich relativ egal, was es geschrieben ist. Es ist ein super tolles Ding, und es heißt Prox.
Das macht es viel besser, wenn es in Rust geschrieben ist.
Und was macht Prox? Es ist kein H-Top, also denkt es nicht, es ist irgendwie so ein Top-Tool, mit dem man dann irgendwie Dinge tut. Es ist schon dann listenbasiert, aber es macht zum Beispiel zwei Dinge, die mir mega, mega wichtig sind, nämlich die Kindprozesse und die Elternprozesse miteinander in Verbindung bringen. Dass man mal sieht, hey, mein Java-Prozess hat hier irgendwie drei weitere Prozesse gespawnt und die sind nicht irgendwie komplett über die Liste verteilt. Und man kann, es ist farbig. So, also es ist trivial, das klingt, es ist einfach farbig, weil es nicht irgendwie ein riesiger Matsch an Zeichen sind, die dir auf den Bildschirm geworfen werden, sondern einfach eine schöne Übersicht, die dir die laufenden Prozesse darstellt. Und alleine dafür ist Prox 1000-mal besser als PS, und ich habe es mir schon gesymlinkt.
Ja, was ich noch geil finde, wenn ich so ein, ich kann mir alle Prozesse angucken, kann mir aber auch Korrelation angucken für die offenen Ports, die die Prozesse belegen.
Ja, das siehst du ja auch übrigens, sowohl für TCP als auch für UDP.
Wirklich?
Ja.
Muss man dafür einen bestimmten Flag setzen oder macht er das automatisch?
Nee, macht er automatisch tatsächlich. Also TCP und UDP-Ports werden standardmäßig mit angezeigt.
Ach, tatsächlich da? Ja. Wie geil. Ja, okay, perfektes Tool, mega geil, weil das ist immer, entweder ich will wissen so, ey, was läuft hier eigentlich gerade, oder ich möchte wissen, was für offene Ports habe ich denn,
genau,
was blockiert denn gerade meine Application vom Starten, okay, mega.
Ja, also ich habe es mir schon installiert und genau dafür auch verwendet, finde ich super gut.
Und, nice.
Tolle Sache. Installiert es euch, geht mit Brew, geht mit allen großen Paketmanagern. Prox, der Link ist in den Shownotes. Dann kommen wir zum
No-Code der Woche.
No-Code der Woche, da haben wir jetzt tatsächlich zwei Serien, weil lo and behold, ich habe mein Netflix wieder reaktiviert und bin deshalb in der Lage, auch eine Netflix-Serie vorzustellen. Aber fang du erst mal mit deiner an.
Ja, meine ist relativ lame, es hat eh schon jeder geguckt. Ich bin jetzt auch relativ spät, was es anbelangt. Ich lese die ganze Zeit auf Twitter irgendwelche, oh, Squid Game, oh mein Gott, diese Sebjok, die ist so, oh mein Gott, voll toll, und für die will ich lesbisch werden und bla bla bla, und ach, es hat mich auch angekotzt, dann habe ich es einfach, weißt du, if you can't defeat them, join them, sagt man ja immer, und deswegen habe ich mir Squid Game angeguckt.
Es komplett, ist eine, sind das nicht irgendwie 1200 Stunden, die du da dafür gebraucht hast?
Wie meinst du?
Wie lange dauert denn die erste Staffel?
Ah, die dauert nicht lange. Das sind 9 Folgen. Irgendwie 50 Minuten.
Na gut.
Das geht. Das ist mega human. Aber ja, das ist der Hype schlechthin. Es gibt schon Cosplays und ganz viele wollen jetzt irgendwie, es gab schon Partys im Squid Game Theme, wo ich mir so denke, what the fuck, Alter, diese Serie ist, was weiß ich, einen Monat draußen oder so. Naja. Auf jeden Fall die neue gehypte Netflix-Serie Squid Game. Ich fand sie tatsächlich sehr gut. Ist jetzt nicht in meinen Top-Serien of all time, aber also war es auf jeden Fall wert, die geguckt zu haben. Vor allem, um dann auch alle tollen Memes und alle tollen Diskussionen, jetzt kann ich da endlich mitmachen, wisst ihr? Ja.
Das Ganze auch Kekse essen. Gut, ich hab's noch nicht angeschaut.
Ja, genau.
Aber wär's vielleicht.
Das weißt du, oder was?
Ja, du hast ja schon gesagt, man egal welches Meme man anschaut, irgendwie die Referenzen zu Squid Game sind
ja.
Alle überall.
Alle machen diese, die Games, die da drin sind, machen sie nach alle und fühlen sich dann voll cool. Ja. Aber ja, ist eine ganz coole Serie. Ja, ich würde sagen, so eine 8 von 10. Ja. Echt
also
solide.
So halbwegs solide.
Genau.
Halbwegs solide. Mehr als halbwegs solide ist tatsächlich ein Tipp, den ich von einem Praktikanten von uns bekommen habe.
Nee, von einem Werkstudenten.
Werkstudenten, oh sorry, 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 Werkstudenten, natürlich ganz großer Unterschied. Ich bin ein großer Fan von Love, Death, Robots. Das ist so eine Kurzfilmserie auf Netflix, die sehr arty und ein bisschen experimentell um die Ecke kommt. Und da gibt es jetzt eine weitere Serie, die so ähnlich ist, aber doch wieder ganz anders, nämlich Oats Studios. Hast du es dir schon mal angeschaut?
Nee, ich habe es jetzt auch erst empfohlen bekommen. Ich würde es mir aber auf jeden Fall mal angucken. Sieht echt interessant aus.
Genau, also es ist, ich habe jetzt die ersten 3 Folgen angeschaut. Die haben nichts miteinander zu tun tatsächlich.
So wie bei Love, Death, Robots.
So wie bei Love, Death, Robots. Sie sind auch unglaublich unterschiedlich in der Länge, wie du siehst. Also von 26 Minuten bis zu 4 Minuten ist alles dabei.
Tatsächlich 7 Minuten, 7 Minuten oder 6 8 Minuten.
6 Minuten, also krass. Es sind klassische Kurzfilme. Also wirklich Kurzfilme und es ist Kunst. Also erwarte jetzt nicht eine Story, die Sinn ergibt, erwarte nicht irgendwelche mega spannenden Dinge, es ist einfach Kunst.
Ist doch cool.
Ja, experimentell. Gemeinsames Thema ist so die Postapokalypse, also so ein bisschen ja dystopische Bilder.
Ja, aber auch alles immer in einem anderen Artstil?
Ja, also der Regisseur hat schon seine Vorlieben oder seine Stilistik, was jetzt zum Beispiel das Darstellen von irgendwelchen ja, Lebewesen betrifft.
Mhm.
Also das sieht man schon, dass das dieselbe Ästhetik ist. Aber ja, die grundsätzlich die Stimmung und auch das, ja, insbesondere das Color Grading ist von Serie zu Serie unterschiedlich.
Okay, verstehe. Ja, das Große, was Love, Death, Robots natürlich ausmacht, ist, dass es also jede Folge hat einen anderen Artist.
Genau, und es ist sehr divers. Also so divers ist Oats Studios nicht. Es ist halt alles derselbe Regisseur, aber alles auch Realfilm für irgendwie so unterschiedliche Animationsstile ist jetzt Love, Death, Robots, glaube ich, besser.
Ja, das erinnert dann wahrscheinlich auch ein bisschen an Black Mirror, weil das ist ja quasi das.
Mit dem kann man
es. Das gleiche Stil, aber immer andere Stories auf jeden Fall.
Gleiches Thema, andere Story. Und im Gegensatz zu Black Mirror ist es einfach ein bisschen abgedrehter.
Was?
Ja, tatsächlich.
Abgedrehter als Black Mirror?
Ja, deutlich abgedrehter.
Dann muss ich sagen,
deutlich abgedrehter als Black Mirror, definitiv.
Okay, cool.
Definitiv.
Ja, dann interessiert es mich echt. Okay.
Und definitiv eine Empfehlung, also schaut es euch an, wenn ihr ähnlich wie ich mit Mainstream nichts anfangen könnt und eher so die künstlerische Seite des Films mal checken möchtet.
Okay.
Ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Es bleibt uns nichts anderes zu sagen, als folgt uns auf den sozialen Medien, zum Beispiel unter @codeculturepod @excentra auf Twitter. Schreibt uns eine Mail an codeculture@excentra.de und werde Mitglied von unserem Team, indem ihr auf karriere.excentra.de geht und euch als UX-Entwickler oder Full-Stack-Entwickler bewerbt. Ja, tschüss Lukas.
Ciao Markus.
Könntest jetzt diese 4-Minuten-Episode anschauen.
Ja, könnte ich eigentlich machen.
Mache.
Ja. Mache ich aber erst zu Hause. Ich will mich da richtig reinversetzen können auf meinem schönen Fernseher.
Und du willst mir unglaublich viel helfen beim Cut.
Du, ich habe jetzt noch einen Arzttermin.